ARD. Wie wir ticken.
Wie wir ticken.
Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast.
Die Zutaten waren in jedem Fall mal, keinen Plan zu haben. Wir hatten also nur ein One-Way-Ticket. Stuttgart-Mailand, Mailand-Bombay. Also es gab keine feste Planung. Es gab auch keinen definierten Zeitpunkt, an dem ich zurückkehren wollte. Das war wirklich von 0 auf 1000. Ich brauchte auch erstmal Zeit, um überhaupt in diese Reise hineinzukommen, in dieses Planlose, in dieses Gelassene.
Und das hat viel mit Improvisation zu tun, nämlich das Loslassen. Ein guter Improvisateur kann loslassen. Der schlechte Improvisateur, in Anführungsstrichen, kontrolliert.
Ungeplant, spontan, kreativ, ohne Struktur, aus dem Moment heraus. All das sind Merkmale der Improvisation. Wenn die Präsentation auf dem Rechner plötzlich zerschossen ist, wenn das Kind auf der langen Autofahrt nölig wird, wenn das Gepäck auf dem Flug verloren geht, wenn plötzlich Gäste kommen und der Kühlschrank gähnend leer ist. Das sind nur wenige Beispiele für die unzähligen Herausforderungen im Leben, in denen Improvisation gefordert ist.
Improvisation ist ziemlich anspruchsvoll, sagt Andreas Wolf, Gründer des Münchner Impro-Theater-Ensembles Fast Food Theater. Denn es geht dabei gleich um mehrere Dinge. Kontrolle abgeben, bekannte Strukturen verlassen, Mut aufbringen und Gelassenheit.
Also Gelassenheit heißt getragen werden. Schwimmen lerne ich ja, indem ich vertraue, dass ich oben schwimme. Ich muss gar nicht viel machen. Aber ich brauche das Vertrauen, weil wenn ich strampel aus Angst, gehe ich unter. Und das ist ja dieses Vertrauen in das Leben.
Vertrauen ins Leben, Mut zur Ungewissheit, Mut zur Improvisation. Das war Carsten Alex nicht unbedingt in die Wiege gelegt. Zunächst ergriff er einen Beruf, der für das genaue Gegenteil steht. Klare Regeln, Struktur, Vorhersehbarkeit. Carsten Alex war Schalterbeamter bei der Post. Irgendwann fühlte sich die klassische Beamtenlaufbahn zu eng an. Er studierte BWL, machte danach Karriere bei einem großen Automobilhersteller. Mit 32 hatte er alles: Geld, Macht und Einfluss. Und trotzdem rumorte es weiter in ihm, so dass er eines Tages den Sprung ins kalte Wasser wagte.
Gekündigt, hab und gut verkauft. Meine sehr persönlichen Dinge habe ich eingelagert. Und dann bin ich mit einem Rucksack gestartet. Also ich habe wirklich mein vorher doch sehr stark konsumorientiertes Leben von jetzt auf gleich verändert.
20 Monate war Carsten Alex unterwegs, gemeinsam mit einem Freund. Mongolei, China, Nepal, Indien, Laos, Kambodscha. Später Südamerika. Sie ließen sich treiben, planten maximal bis zum nächsten Tag.
Gerade das Berufsleben erfordert ja eine hohe Präzision auch, ne, und durchaus auch Planung. Und mal festzustellen, dass das Leben eine ganz andere Qualität erreichen kann, wenn die Dinge nicht so durchgeplant sind, dass ich Menschen eine Chance gebe, dass ich Begegnungen und Zufällen eine Chance geben kann und nicht immer wieder von dem einen zum nächsten Termin hetzen muss. Und ich habe 9 Monate gebraucht, um die Langeweile genießen zu können.
20 Monate lang improvisieren. 20 Monate Leben aus dem Moment heraus. Oft wussten er und sein Freund nicht, wo sie die nächste Nacht verbringen würden. Es gab dauernd unerwartete Situationen. Beispiel Bangladesch. Generalstreik, begleitet von Straßenkrawallen. Nichts ging mehr.
In Bangladesch hatten mich 4 junge Burschen gefragt, ob ich nicht bei ihnen wohnen möchte. Und ich war verdutzt und denke, ja wie, wo? Ja, bei meiner Familie. Und hab 2 Sekunden nachgedacht und hab dann gesagt, ja, ich mache es. Und diese 5 Tage in einem muslimischen Haushalt zu erleben und dort Gast zu sein, das hat mich sehr stark berührt. Und in meiner verkopften Welt hier wäre ich dem natürlich so nicht nachgegangen.
Das Wort Improvisation wird in mehreren Zusammenhängen benutzt. Erstens, Handeln aus dem Moment heraus, ohne Vorbereitung, aus dem Stegreif. Zweitens, spontane Lösungen für unvorhersehbare Probleme finden. Drittens, kreativer Umgang mit dem Mangel, also aus nichts etwas zaubern. Das Wort geht zurück auf das italienische all'improvviso, plötzlich, abrupt, unerwartet. Ist Improvisieren also ein relativ neues Phänomen? Schließlich hat die italienische Sprache in ihrer heutigen Form ihren Ursprung im 14. Jahrhundert.
Nein, sagt der Philosoph Professor Georg Bertram, der das Buch »Improvisieren – Lob der Ungewissheit« geschrieben hat. Er sagt, Improvisieren gehörte schon immer zum Menschsein dazu.
Denken wir an Heraklits berühmtes »Alles fließt«. Das heißt, wenn alles fließt, wenn alles tatsächlich nicht fest ist, heißt das, dass wir im Grunde uns darauf einstellen können und dass das unsere wesentlichen Fähigkeiten sind, auf das sich stets Verändernde zu reagieren. Also das heißt, wir, die wir am Ufer sind oder im Fluss oder wo auch immer, sind stets mit neuen und sich verändernden Realitäten konfrontiert.
Auch wenn es dem einen leichter und der anderen schwerer fällt, jeder Mensch muss im Alltag improvisieren. Keiner kommt ohne diese Fähigkeit durchs Leben.
Es beginnt, so Georg Bertram, bereits in jedem halbwegs anspruchsvollen Gespräch, das über den einfachen Smalltalk hinausgeht.
Denken wir an einen Beziehungskonflikt. Wenn ich mit der Partnerin oder dem Partner über irgendwas, was ernsthaft im Argen liegt, beginne zu streiten, ist ganz klar, dass ich nicht weiß, was sie vorbringen wird, was er vorbringen wird und darauf reagieren zu können, und zwar auf eine angemessene Art und Weise reagieren zu können. Wenn ich im Grunde mir so ein paar Schema-Antworten zurechtlege, wird das Gespräch notwendigerweise schiefgehen, weil die Schema-Antworten nicht passen.
Andreas Wolf sagt, zur Improvisation braucht man Neugier, Offenheit und Mut. Der Impro-Theatergründer lehrt das auch in Workshops für Menschen, die lernen möchten, beruflich oder privat besser und leichter zu improvisieren. Eine einfache Übung, die auch jeder zu Hause nachmachen kann, sind Wortspiele.
Die Vorgabe ist, ich stehe mit meinem Partner in der Küche und soll Spaghetti kochen. Dann sage ich, wir, sagt der andere, gehen, sage ich, zum Schrank und öffnen die Schublade.
So weit, so gut. Und dann kommt eine Störung, so wie das Hindernis im richtigen Leben. Das Gegenüber wirft das zunächst unsinnig klingende Wort Oper ein.
Und dann suche ich vielleicht in der Oper eine Location, ein Restaurant, das Opernrestaurant, und gehe dort in die Küche und fange dort in der Opernküche an zu kochen. Vielleicht in der Kantine von der Oper, vielleicht im Restaurant von der Oper, vielleicht stehe ich auf der Bühne, wie es halt kommt. Ich versuche immer alles ganz in die Aufgabe zu integrieren, nämlich zum Beispiel in der Küche irgendwas zu kochen, Spaghetti zu kochen. Jetzt bin ich eben in der Oper gelandet, gut. Wir kochen Spaghetti auf der Bühne und singen dabei. O Sole Mio.
Improvisation ist wie ein Tanz. Der eine sagt etwas, die andere reagiert. Die eine tut etwas, der andere nimmt den Impuls auf. Im Impro-Workshop in Wortspielen, im Leben in einem kreativen Gedankenaustausch.
Improvisation ist nichts, was im luftleeren Raum stattfindet, sondern ist oft das Ergebnis eines guten und verbundenen Miteinanders, so der Philosoph Georg Bertram. In der Musik, im Tanz, beim Impro-Theater, beim Mannschaftssport, im konstruktiven Dialog. Immer ist es wichtig, auf die Töne des anderen zu hören.
Zu dem falschen Bild von Improvisation gehört aus meiner Sicht ganz wesentlich auch, dass wir denken, das Improvisieren geht wesentlich aus einer isolierten Reaktion auf irgendwas, womit wir konfrontiert sind, hervor. Und ich glaube, das richtige Bild ist, dass wir im Grunde jede Reaktion im Improvisieren als einen Impuls für weitere Reaktionen zu verstehen haben, sodass es gar nicht um ein einfaches Reagieren, sondern um ein Verbundensein von Reaktionen geht in der Improvisation. Und das heißt, dass das Improvisieren im Wesentlichen ein soziales Moment hat. Das heißt, dass Improvisieren wesentlich dieses sich Konfrontieren mit einer Perspektive und mit Impulsen, die von anderen ausgehen, bedeutet. Und dass in diesem Sinne improvisatorische Fähigkeiten hochsoziale Fähigkeiten sind.
Berge von Zucchini, Paprika, Aubergine, Staudensellerie, rote Rübe und Pastinake türmen sich auf den Arbeitsflächen der Großküche. Der Duft von frisch gehackter Petersilie, Minze, Basilikum und Thymian wabert durch die Luft.
Und die kochen hier freitags immer das ganze Gemüse und die Kräuter weg, damit die nicht weggeworfen werden müssen. Was kriegen wir eigentlich heute?
Eine Gemüsepfanne. Mit frischen Kräutern und.
Ines Klose ist eine wahre Improvisationskünstlerin. Sie hat mit ihrem Catering-Unternehmen das geschafft, wovon alle sagen, das kann nicht klappen. Sie kocht gesunde und vollwertige Kita- und Schulverpflegung zu einem Verkaufspreis um die 3 Euro. Dafür muss sie an allen Ecken und Enden improvisieren. Die Brühen sind selbst gemacht, das Brot selbst gebacken, sämtliche Reste werden verwertet und sie verzichtet grundsätzlich auf Convenience-Produkte. Kein Zucker, keine Geschmacksverstärker. Die Kinder, die bis dato vor allem auf Junkfood standen, mussten mit viel Kreativität überzeugt werden von der gesunden Vollwertküche.
Es war nicht einfach. Die Kinder schrien natürlich gerade in sozialen Brennpunkten nach Fritten und Hamburger Döner. Aber ja, wir sind ihnen manchmal so ein bisschen entgegengekommen, nicht indem wir uns verraten haben, sondern dass ich versucht habe, aus unseren Gewürzen den Geschmack genauso herzustellen, wie er im Grunde genommen dann eigentlich auch in der Frittenbude zu erhalten ist.
Es erforderte Fantasie und Improvisationskunst, den massiven Widerständen zu begegnen.
Oder wenn sie schreien, die Linsensuppe, die wollen wir nie wieder haben, dann gehe ich da hin und dann sage ich, wie machen wir es denn? Dann nehmen wir dann 4 Kinder und die, die am lautesten geschrien haben, die Linsensuppe wollen wir nicht. Und dann koche ich mit den 4 Kindern die Linsensuppe für die komplette Schule und dann sind die so stolz und es schmeckt ihnen. Und dann mag die ganze Schule auf einmal Linsensuppe.
Heute hat Ines Kluse 14 festangestellte Mitarbeiter und kocht mit ihrem Team 2000 Schulessen pro Tag.
Um die Ecke denken, neue Wege gehen, kreativ werden, wenn sich Hindernisse in den Weg stellen. Das ist die hohe Kunst der Improvisation.
Wir haben ja immer so eine Linearität in unserem Handeln drin. Und in diese Linearität, von der wir glauben, dass sie einen bestimmten Weg hat, kommt ein Hindernis. Man hat was anderes geplant. Und der Umgang damit und die Leichtigkeit, mit der ich das hinbekomme, ist halt die Kunst der Improvisation in dem Moment. Wie ich trotzdem zu meinem Punkt B komme und gehe mit dem, was mir da in den Weg kommt, leicht um.
Ines Klose gibt kostenlose Kochkurse für Kinder und Jugendliche, wirbt auf Elternabenden mit ihrer gesunden Vollwertküche. 12 Jahre gelebte Improvisationskunst. Niemand glaubte an ihre Idee. Einen Gründungskredit gab es nicht. Anfangs habe sie dabei draufgezahlt, erzählt sie.
Ich habe die Firma aufgebaut mit nichts. Ich weiß es sogar, was es heißt, manchmal sogar ein bisschen zu wenig zu essen zu haben. Aber wenn man sowas mal erlebt, weiß man auch, wie es geht, wie man aus nichts was kocht.
Aus nichts etwas zaubern. Das ist ein weiterer Aspekt der Improvisation. Heute, wo wir fast alles im Overnight-Service bestellen können, ist diese Fähigkeit kaum noch gefordert. Früher aber, in Zeiten des Mangels, der Knappheit und der Armut, war Improvisationskunst überlebensnotwendig. Arme Ritter aus altbackenen, in Rahm und Eiern eingeweichten Brötchen oder Brotsuppe. Das sind Gerichte, die im Mangel entstanden sind. Aus Resten, die vielleicht noch in der Vorratskammer zusammengekratzt wurden. Und weil es keine Kühlschränke gab, wurde fermentiert oder geräuchert. Oder Lebensmittel im natürlichen Erdkühlschrank durch den Winter gebracht. Was damals aus der Not heraus improvisiert wurde, ist heute Bestandteil einer wiederentdeckten Kultur. Die alten Techniken finden immer mehr Anhänger.
Der Philosoph Georg Bertram betont jedoch, Improvisation funktioniert nie aus einer Art Nullzustand heraus, sondern sie greift immer zurück auf Fähigkeiten, die der oder diejenige zuvor bereits erworben hat.
Das heißt, ich muss mir Fähigkeiten angeeignet haben, zu reagieren, überhaupt praktisch tätig zu sein und in diesem Sinne so einen Moment auch zu nutzen. Ich muss aber auch Fähigkeiten haben, so einen Moment zu erkennen. Und insofern würde ich sagen, das Improvisieren ist bei Lichte besehen etwas, was eine hohe kulturelle Errungenschaft darstellt.
Analogien bilden, um die Ecke denken, Dinge miteinander kombinieren, die bislang noch nichts miteinander zu tun hatten. Den Geist weiten. All das kann man lernen. Etwa in Impro-Theater-Workshops. Man kann aber bereits bei Kindern diese Fähigkeit fördern, so Andreas Wolf vom Impro-Theater Fastfood, oder eben schon früh im Keim ersticken.
Man kann den Kindern fertige Dinge geben, also Dinge, wo sie ihre Fantasie nicht mehr benutzen müssen. Man könnte aber auch denen einen Legostein hinsetzen, dann baue ich mir was und dann fange ich an, meine Fantasie, meine Welt hineinzuleben. Und da kommt Poesie natürlich ins Spiel und auch der Aspekt der Schönheit und Ästhetik, finde ich.
Die Anlage zur Improvisation hat im Prinzip jeder. Es geht nur darum, diese Fähigkeit einzuüben, zu stärken und sie sich überhaupt zuzutrauen. Wer nicht alles durchplant, sondern Leerstellen im Alltag lässt, mal andere Wege geht, neue Dinge ausprobiert, fantasievoll rumspinnt und tagträumt, ebnet den Weg dorthin. Möglicherweise ist das eine gute Vorbereitung, um mit schweren Krisen umzugehen, mit Ausnahmesituationen, für die es keine Blaupause gibt.
In der Corona-Pandemie wurde die Improvisationskunst der Menschen weltweit auf eine harte Probe gestellt. Niemand konnte auf eingespielte Abläufe zurückgreifen. In Kliniken, Altenheimen, Unternehmen, Schulen, Familien, fast überall wurde zwangsweise improvisiert. Frühjahr 2020, der erste Lockdown. Stay home. Die Leute sollten zu Hause bleiben. Doch was, wenn man gar kein Zuhause hat? Für die Obdachlosen war der Lockdown eine existenzielle Herausforderung. Irgendwie hatte man sie vergessen. In den menschenleeren Innenstädten konnten sie weder Flaschen sammeln, noch einen Euro erbetteln. Alle Hilfseinrichtungen waren geschlossen. Für die Obdachlosenhilfe des SKM, dem Sozialdienst katholischer Männer, hieß das, man musste sich etwas Neues einfallen lassen. Im großen Stil improvisieren. Der SKM verlagerte sein Hilfsangebot spontan ins Freie, auf den Bahnhofsvorplatz, stellte dort ein paar Duschzelte auf, baute eine ellenlange Tafel auf und verteilte während des Lockdowns insgesamt 16.000 Lunchpakete. Kamen vorher täglich 40 Obdachlose zum Essen, waren es plötzlich 400, weil alles geschlossen war. In der Not öffneten sich neue Türen. In dieser Zeit passierte vieles, so erinnerte sich der Leiter Ralf Promper, was zuvor undenkbar gewesen wäre.
Nebenan haben wir hier halt ein Hotel, die mussten auf einmal zumachen, die hatten Lebensmittel übrig. Und dann kam die Frage, was braucht ihr denn noch? Die Passanten kamen dann mit dem Fahrrad, mit dem Auto und haben die Sachen einfach vorbeigebracht.
Die lange Schlange aus 400 Menschen machte die Not sichtbar, die vorher mehr im Verborgenen stattgefunden hatte. Das löste bei vielen den spontanen Wunsch aus, mitzuhelfen.
Ganz viele Leute, die erstmal ihren eigenen Beruf nicht ausüben konnten, Lehrerinnen, Lehrer, Leute von der Oper, die haben gesagt, wir möchten gerne was Sinnvolles tun und sind dann hier hingekommen und haben bei der Lebensmittelverteilung oder bei der Kaffeeausgabe einfach mitgeholfen. Und das sind Leute, gleich wenn wir öffnen, habe ich jetzt wieder jemanden, der ist auch hängen geblieben.
Zu den Hängengebliebenen gehört Laura, eine 30-jährige Sozialarbeiterin. Sie wurde während Corona arbeitslos, musste sich etwas einfallen lassen und half bei der Obdachlosenhilfe mit. Obwohl sie heute wieder einen Job hat, kommt sie nach wie vor stundenweise vorbei.
Mir persönlich macht das so viel Freude, weil ich es wichtig finde zu sehen, dass viele Menschen wirklich viel Pech hatten und deswegen in einer Situation sind, die für mich so auch nicht nachvollziehbar ist. Und zu sehen, dass ich mit so wenig, mit Freundlichkeit, mit Strahlen in den Augen, mit Lächeln, mit Respekt und Gesprächen auf Augenhöhe viel geben kann, dass die Leute das dankbar annehmen, dass sie sich freuen, dass man mit ihnen spricht, ohne Vorurteile.
Viele gute Ideen wurden damals aus der Not geboren. Die Pandemie setzte ungeahnte Potenziale frei, an spontaner und kreativer Improvisation. Klar ist, es wurden schwerwiegende Fehler gemacht. Alte Menschen sind einsam auf Intensivstationen gestorben, Kinder durften monatelang nicht in die Schule, Ungeimpfte wurden unter Druck gesetzt. Es gibt zahlreiche Punkte, die heute scharf kritisiert werden. Das ist die Schattenseite der Improvisation. Sie kann schiefgehen. Man kann scheitern beim Sprung ins kalte Wasser.
Das, so Andreas Wolf, Leiter des Impro-Theater-Ensembles Fast Food, sei die größte Herausforderung. Und gleichzeitig auch die größte Angst derer, die seine Impro-Workshops besuchen.
Angst ist ja das ganz, ganz große Hindernis, die Angst zu scheitern. Und das ist etwas, was ich in, weiß nicht, tausenden von Kursen ständig bemerke, dass die Prägung, die wir in unserer Kultur haben, die Schulprägung, wo es nur um falsch und richtig geht, dass die Menschen wirklich aus ihrem Potenzial nimmt. Dann bleibt sofort der Atem stehen, die Leute kriegen Schreck. Und da ist die Angst. Da ist die Angst zu scheitern. Das ist wirklich tief sitzend. Und das umzupolen, ist wirklich ein langer Weg.
Auch bei Carsten Alex, der 20 Monate lang ohne Plan durch die Welt gereist ist, lief nicht alles rund. Seine Spontanität, seine Offenheit entpuppte sich an manchen Stellen als Blauäugigkeit.
Eine weniger schöne Situation. Es war nicht ja nur alles nur himmelblau und rosa, als ich seinerzeit in Mexico City war. Bin ich einem Trickbetrüger aufgesessen, der mir glaubhaft versicherte, dass er gerade überfallen worden wäre. Und ich in meiner unendlichen Seligkeit habe dem Mann dann $1,000 geliehen, damit er seinen Notfall löst. Ich habe nicht eine Minute darüber nachgedacht, dass das eventuell gefaked sein könnte. Ja, und die $1,000 habe ich dann abschreiben dürfen.
Trotz alledem will er sein improvisiertes Abenteuer um nichts auf der Welt missen. Die Zeit hat eine tiefe Prägung hinterlassen. Obwohl er nach seiner Rückkehr wieder bei dem Automobilhersteller anfing, hat er kurz darauf seinen Job geschmissen. Er kam mit den festen Strukturen nicht mehr klar und arbeitet heute freiberuflich als Autor und Trainer. Für Andreas Wolf ist Improvisation keine Verlegenheitslösung, sondern eine Lebenskunst. So heißt auch sein gleichnamiges Buch. Er möchte Menschen Mut machen, Strukturen zu verlassen, den Moment mit seinen Chancen zu packen und dabei das Funktionale ab und an mal über Bord zu werfen. Frei nach dem Motto:
Leben ist das, was passiert, während man Pläne macht.
Da komme ich aber nur hin, wenn ich selber beweglich bin. Es ist ja eben auch eine Lebenskunst. Und in der Kunst steckt ja auch immer etwas, was mit Schönheit zu tun hat. Es geht darum, die Schönheit in der Partnerschaft, in der Kommunikation, in der Beziehung zu entdecken, in der Kooperation. Dann kommt auch die Großzügigkeit dazu. Und erst in diesem Fall wird der Geist weit. Am Ende sage ich auch immer, wann bin ich authentisch? Wenn ich spontan reagiere, weil dann reagiere ich aus mir heraus. Dann verstelle ich mich nicht. Wenn ich spontan bin, verstelle ich mich nicht. Und was lieben die Menschen mehr als einen spontanen Menschen? Die anderen mögen das. Wir mögen es auch, wenn jemand spontan ist und so wie er ist. Weil wir dann sofort einen Zugang haben. Ah, so ist er oder sie. Genau so. Da ist keine Verstellung. Und da komme ich bei mir selber an.
Das war Wie wir ticken für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch in der ARD-Audiothek und freitags überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Bis dahin hier noch ein Podcast-Tipp für euch. Schon mal was von Musiktherapie gehört? Was bedeutet dieser Begriff? Wie funktioniert Musik als Therapie? Und was für eine Historie hat Musik als Heilmittel überhaupt? Dieser Frage geht unser Podcast-Tipp Klassik für Klugscheißer in der nächsten Folge nach. Gemeinsam mit Expertin Josephine Geipel sprechen die Hosts Lauri Reichert und Uli Knapp über Popkultur in der Musiktherapie, Mythen und wie das Ganze in der Praxis umgesetzt wird. Klassik für Klugscheißer findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.